BR Heimat. Habe die Ehre.
Grüß Gott und habe die Ehre, sagt heute Andreas Essner. Ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zu unserem Vormittagsratsch, bei dem wir heute gedanklich hinausgehen in die Frühlingslandschaft und Wildkräuter sammeln. Das passt ja wunderbar bei dem sonnigen Frühlingswetter. Und dazu haben wir eine hervorragende Wildkräuter-Expertin, nämlich unsere Astrid Süßmuth. Liebe Astrid, schön, dass du da bist. Grüß dich.
Servus und guten Morgen.
Astrid, die Natur blüht auf, es wächst und für eine Kräuterexpertin muss ja das eine wunderbare Zeit sein.
Ja, ich schwebe also nur so durch die Natur, von der einen Blüte zur anderen, fast wie ein Bienchen. Gell? Aber ich mache es anders, ich hole mir nicht dann Honig, sondern ich hole mir die Blüte und verspeise die am Ende auch noch.
Da werden wir heute viele, viele Impulse kriegen. Die Wildkräuterlieblinge im Frühjahr sind heute unser Thema. Das ist, habe ich die Ehre, schön, dass Sie mit dabei sind. Am 22. April. Es blüht und es wächst in Wald und Feld. Und es ist jedes Jahr wieder wie ein großes Wunder, mit welcher ungeheuren Kraft sich die Natur nach der kalten Zeit wieder auffaltet. Jetzt ist eine wunderbare Zeit, in die Natur zu gehen, die Natur zu beobachten. Es ändert sich vieles ganz schnell. Die Luft ist eine andere und ab heute wird es wieder mild in Bayern. Und da sollte man erst recht hinausgehen und den Frühling ganz bewusst wahrnehmen. Eine sehr gute Möglichkeit, mit dem Frühling und mit der Natur in Kontakt zu kommen, ist ja zum Beispiel das Sammeln von Wildkräutern für die eigene Küche. Da sollte man sich ein bisschen auskennen und das ist heute unser Thema mit unserer Kräuterexpertin Astrid Süßmuth, die ja nicht nur Kräuterbücher verfasst hat, sondern auch Kräuterführerinnen und Kräuterführer ausbildet und sich hervorragend auskennt. Liebe Astrid, warum sollte man denn deiner Meinung nach Wildkräuter sammeln?
Weil das einfach was ganz Menschliches ist. Eigentlich ist es das Erste, was wir als Menschen überhaupt gemacht haben, um überleben zu können. Das Sammeln von Kräutern, von Pflanzen, ist wie eben das Essen so ein Urtrieb, so ein Urbedürfnis. Immer schon haben die Menschen die Nahrung irgendwie jagen müssen. Und wenn es mit Mammut nichts geworden ist, na, dann hat man halt Brennnessel genommen. Mhm. Oder was man sonst alles gefunden hat. Das ist dieser Überlebensbedarf, den man da braucht an Pflanzen, den gibt es heute eigentlich immer zum Kaufen in die Supermarktregale. Man kann es abgepackt überall haben. Das ist ja einfach geworden für uns. Aber darüber haben wir was Besonderes vergessen. Da haben wir nämlich vergessen, wie das sein kann, wenn man wirklich hinausgeht. Und wenn man das einmal gemacht hat, zum sehen, ich kann mir eigentlich mein Essen selber zusammensuchen, dann merkt man, wie einem das eine wahnsinnige Befriedigung gibt. Das ist einfach nur schön. Klar, der Aufenthalt in der Natur ist immer schön und gut. Man tut sie wohl. Es heißt ja nicht umsonst, dass die Natur ein sogenanntes Psychotrop ist. Also Biotop ist ja das, wo man ja leben tut. Und Psychotop, das ist das, wo man die Seele, wo man mit der Seele ankommt, wo man sich wohlfühlt. Man weiß, dass Psyche und Immunsystem wieder gekoppelt sind. Es tut einem eigentlich nur gut und wohl und befriedigt ungemein, wenn man sich sein Essen selber suchen kann.
Diese Tätigkeit, die ist irgendwann in die vergangenen, sagen wir mal, 70 Jahre verloren gegangen, dieses Wissen auch. Weil, ich sage jetzt mal, unsere Großeltern, die auch in der Notzeit des Zweiten Weltkriegs gelebt haben und bestehen haben müssen, die haben vermutlich schon noch mehr diese Dinge genutzt.
Die haben das viel mehr noch genutzt natürlich. Gerade in der Kriegszeit, im Zweiten Weltkrieg, da hat man natürlich dann die Sachen nehmen müssen, teilweise auch zum Essen. Und ich weiß noch ganz genau, meine Großtante würde von einem greislichen Brennnesselspinat, den man essen haben müssen, geredet hat und dem Chicorée-Kaffee, den man haben müssen, weil aus der Wegwartenwurzel, Pfeteife, ja, das hat man nicht genommen. Heute freut man sich, wenn man sich selber was machen kann. Das ist ein anderes Bewusstsein. Das ist für die Generation, für die Kriegsgeneration oft noch mit der Mangelzeit in Verbindung gewesen, sich die Pflanzen, das Essen selber suchen zu müssen. Und für uns ist eigentlich ein Luxus sogar. Das ist was Besonderes. Ich nehme mir die Zeit, genau, such mir was und sammeln ist ja nicht ernten. Ich gerne mit der Sichel aussehen und dann kann ein Bärlauch zum Beispiel sichelförmig abschneiden und habe dann einen ganzen Haufen gleich, sondern ich suche mir ja jede einzelne Pflanze. Und das ist natürlich schon sehr, sehr interessant, das Wissen mit der Befriedigung, etwas für sich selber getan zu haben, sich eine eigene Auszeit nochmal zum haben. Dieser schöne, viel bemühte Begriff der Achtsamkeit, der in den letzten Jahren immer wieder aufkommt, der ist da vor allem auch sehr integriert, weil wir gehen achtsam mit der Natur um, gehen achtsam mit uns selber um. Und das war nicht der Antrieb, der Generation davor, weil die waren ja froh, dass sie überhaupt was zum Essen gehabt haben. Und wenn man das dann kaufen hat können, wenn es endlich wieder da war, dann habe ich das Zeug draußen aus der Natur eigentlich gar nicht mehr braucht. Dabei ist es eigentlich nachzuweisen seit der Jungsteinzeit, wie die Leute die Kräuter gesammelt und verwendet haben. Man hat, nachdem man den Ackerbau betrieben hat, zwar nicht mehr so viel Wildkräuter genommen, aber es war immer noch eine absolute Nahrungsgrundlage. Und gerade der gute Heinrich zum Beispiel, das ist eine Art Spinatpflanze, könnte man sagen. Das ist eine Wildpflanze und die hat man aber dann auch tatsächlich gezielt angebaut in ihrer tatsächlichen Urform im Mittelalter, weil es eine Nahrungsgrundlage war.
Mhm. Kräuter sind für die Küche wichtig und jetzt ist ja die Zeit, wo man im Garten wieder die Kräuter, die Beete herrichtet und Kräuter vielleicht einpflanzt für die eigene Küche. Aber die Wildkräuter sind was anderes. Gehen wir mal ganz auf den Grund, was sind denn eigentlich Wildkräuter?
Also Wildkräuter, da bezeichnet, also das bezeichnen wir so heimische, eben nicht kultivierte oder gezüchtete Pflanzen. Meistens sind Zuchtpflanzen besten auslesen, damit man die größer und ertragreicher macht. Aber das sind die eben nicht. Nicht kultivierte, essbare Kräuter, Wildblumen, Sträuche, Bäume, die eben in der freien Natur vorkommen. Oft wird es auch praktischerweise als Unkraut bezeichnet, weil es eben ein Beikraut ist. Es ist nichts, was angepflanzt wird, sondern es taucht auf einmal irgendwo zwischendrin aus. Dabei war das eigentlich einmal fast Lebensgrundlage. Und das Geheimnis dieser Wildkräuter ist eigentlich im Detail. Diese Wildpflanzen, die eben nicht züchterisch verändert worden sind, die haben ihren ganz individuellen Geschmack. Mhm. Bestes Beispiel einer Zuchtpflanze, Tomaten zum Beispiel, die sind so gezüchtet worden, dass sie lange transportiert werden können. Und du weißt, wie das ist, wenn man in eine gekaufte Tomaten reinbeißt, die schmeckt oft nach gar nichts oder nach Wasser. Und wenn man eine Tomaten direkt vom Strauch nimmt, die noch warm von der Sonne ist, die hat einfach einen eigenen Tomatengeschmack. Ja. Das ist jetzt auch eine Zuchttomate, die ich selber am Strauch habe natürlich, aber weniger züchterisch bearbeitet. Und so kann man sich das mit den Wildpflanzen auch vorstellen. Man hat eben diese ganz besonderen Geschmacksnoten drin, die man nur in diesen einzelnen Pflanzen findet.
Enthalten die Wildkräuter dann wertvolle Stoffe, also mehr wertvolle Stoffe als gezüchtete möglicherweise?
Das kommt darauf an. Man kann natürlich Pflanzen so hinzüchten, dass sie besonders viele Ballaststoffe drin haben und besonders viele Mineralstoffe. Aber grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass Wildkräuter sehr viele, man nennt es sekundäre Pflanzenstoffe drin haben, also gerade diese Mineralstoffe und auch die Stoffe, die wir brauchen für unsere Gesundheit, wie Terpene, ätherische Öle und das Ganze.
Und dann gibt es noch das Wildgemüse.
Dann gibt es noch das Wildgemüse. Das ist im Prinzip, entspricht es den Wildkräutern. Das sind Pflanzen, die man als Gemüse nimmt, als Gemüsezubereitung. Gemüse ist ein ganz lustiges Wort. Das kommt nämlich davon, dass man Pflanzen als Mus zubereitet hat. Also deswegen das Zusammendorf von allem Möglichen. Dann vermurst man das und dann hat man ein Gemüse, so ein Potpourri praktisch. Nicht? Also ein Eintopf aus allem Möglichen. Und zum Wildgemüse, da würden natürlich die Pflanzen dazukehren, wo man die Blätter als Salat nimmt schon einmal. Der Hasenlattich ganz harmlos. Oder natürlich auch der Rapunzelsalat, ist ein Wildgemüse, wächst wild genauso. Wenn man kennt, gell, dann kann man da was ganz Feines finden. Aber natürlich auch diese ganzen Wurzelgemüse, angefangen vom Bädersui, vom Wilden, den es im Mittelmeerraum gibt. Aber bei uns kann man zum Beispiel als Wildgemüse auch die wilde Möhre finden. Sehr geschmackig, halt wesentlich kleiner, weil eben nicht züchterisch bearbeitet. Aber da ist total interessant, wenn du einen Karottensalat machst, einen gelben Rumsalat, und die wilde Möhre, eine einzelne wilde Möhre dazu tust, die ist nicht orange, das Orange ist ja alles züchterische, und du reibst diese einzelne kleine wilde Möhre rein, das hat einen richtig satten Geschmack auf einmal, da merkt man genau, wie der Geschmack durch die schöne Zucht verloren gegangen ist.
Wildkräuterlieblinge im Frühling, das ist heute unser Thema. Es geht um Wildkräuter, die man in der eigenen Küche verwenden kann. Und da gibt es viele Möglichkeiten, wie wir heute noch im Laufe der Sendung erfahren werden. Bevor wir aber gedanklich mit einem Büschel Kräuter in die Küche gehen, müssen wir sie sammeln. Und dafür gibt es ein paar Regeln. Regeln, die sehr wichtig sind. Und die hören wir gleich. Wildkräuter stehen bei uns heute im Mittelpunkt. Den habe ich die Ehre, Wildkräuterlieblinge. Und wahrscheinlich wollen wir dann nach der Sendung sofort hinaus in die Natur und Kräuter sammeln. Aber ganz wichtig dabei ist, dass man da einige Regeln befolgt. Für die Natur und für die eigene Gesundheit. Weil es gibt auch Wildpflanzen, die giftig sind, unter anderem sogar hochgiftige.
Ja, ja, deswegen ist es ja auch immer so, wenn ich den Kurs Giftpflanzen am Geschmack erkennen anbiete, dann mache ich immer nur Vorkasse, gell?
Den Kurs gibt es aber nicht wirklich.
Ja, den gibt es nicht wirklich, wobei ich tatsächlich als Kursinhalt den Punkt habe, Giftpflanzen am Geschmack erkennen.
Wirklich?
Das gehört wirklich dazu. Es gibt das Schöllkraut, das ist eine Mohnpflanze, also gehört zur den Mohnpflanzen dazu, ist so eine typisch gelbe, glänzend blühende Pflanze, wächst jetzt auch schon, blüht jetzt auch schon. Da gilt die bekannte 3G-Regel dazu. Das heißt nämlich gelb, glänzend, giftig. Kann man sich immer merken. Und die hat so einen gelben Milchsaft. Das Schöllkraut, das hat man als Heilpflanze genommen, zum Beispiel zum Auftupfen auf Warzen drauf. Ist da antiviral recht gut. Aber es ist eben giftig, leicht giftig, nicht tödlich giftig, da braucht man so viel, das bringt man gar nicht runter. Leicht giftig. Und wenn man das Blatt abzupft, dann kommt da so ein gelber Milchsaft raus. Und den, wenn man vorne auf die Zunge drauf tippt, dann ist das ein ganz komischer Geschmack, das ist so scharf bitter. Also absolut unangenehm, aber ganz eindeutig. Und diesen Geschmack sollte man tatsächlich kennen, weil wenn man in irgendeiner Eigenzubereitung von Pflanzen, von Kräutern, diese Komponente, diese scharf-bittere drin hat, so ein leicht senfiges nur dazu, dann weiß man, da stimmt irgendwas nicht dabei. Deswegen sollte man tatsächlich diesen Giftgeschmack, nicht alle Giftpflanzen haben das, aber ganz viele von denen, sollte man den kennen, damit man sagen kann, hoppala, hier stimmt was nicht. Also der Witz ist natürlich, den Kurs gibt es nicht, aber es kommt immer wieder in den Kräuterkursen, mache ich das mit Absicht, dass man das tatsächlich mal erkennen muss. Ja, Wildkräuter, wenn man sammelt. Grundsätzlich ist zum Sagen, das Sammeln und Ernten ist nicht dasselbe. Das ist ein Unterschied, wenn ich Kartoffeln am Kartoffelacker ernte, da nehme ich alles, da hole ich mir alles raus dazu. Und beim Sammeln, da wähle ich genau aus, was das Beste ist, was schön ist. Man geht sorgsam mit den Ressourcen um. Ja, und der Spaß gehört auch dazu. Das ist, wenn man nur getrieben sagt, jetzt muss ich aber unbedingt das und das haben und heute noch 3 Kilo von dem. Na, das geht nicht. Man geht raus und schaut, was ist schön, was nehme ich heute, was kann sein. Deswegen ist es auch immer besser, einige Rezepte im Hinterkopf zu haben, um nach dem, was man eigentlich gerade findet, auswählen zu können, was man macht und nicht sagt, ich muss jetzt unbedingt das und das haben, um etwas herzustellen. Klar, Brennnesseln findet man fast immer. Das ist natürlich das Einzelne.
Und ganz, ganz wichtig, die erste Sammelregel eigentlich, ist nur das mitnehmen, was man hundertprozentig erkennt.
Das ist richtig. Also am wichtigsten ist unbedingt ein gutes Bestimmungsbuch, eine sehr, sehr gute App zur Hand zu haben, wobei man auch den Apps nicht vertrauen darf, hundertprozentig. Auch die können einem einen Schmarrn erzählen. Mir hat es letztens eine Schlehe vorgemacht und das war eine Giftpflanze tatsächlich. Also es kann immer wieder ein Fehler sein und im Zweifelfall muss man es stehen lassen.
Nicht blind verlassen auf Apps.
Nicht blind verlassen auf Apps, aber auch nicht auf das eigene Wissen aus einem rein angelesenen Kräuterbuch. Und ich empfehle immer, dass man mit jemandem ausgeht, der sich auskennt. Und man nimmt dann auch wirklich nur die Pflanzen, die man eben schon erkannt hat.
Wenn man jetzt mit jemandem geht, der sich auskennt, dann lernt man ja was dabei. Wie lange dauert das eigentlich oder wie oft muss man ausgehen, dass man so ein gewisses Grundrepertoire hat, sage ich mal, von 10 Pflanzen oder 20?
Ja, also eigentlich sagt man pro Lehreinheit kann man sich als Anfänger so 3 Pflanzen ungefähr gut merken. Und das fängt natürlich damit an, dass es am Anfang mehrer sind, weil ein Spitzwegerich kriege ich relativ schnell hier. Die Brennnessel erkenne ich blind, das Gänseblümchen, das kriege ich auch noch zusammen. Und beim Löwenzahn wird es schon wieder schwieriger. Ich erinnere mich an eine Kursteilnehmerin einer Kollegin aus Südtirol, die hat schon ein Jahr lang einen Kräuterkurs gemacht und hat mich bei einem Löwenzahn dann gefragt, ob das eine Annika ist. Also auch das kann durchaus sein. Aber ich würde sagen, um wirklich Ahnung so von einem guten Teil der Kräuter zu haben, sollte man sich mindestens eine Vegetationsperiode lang jeden Monat 3 bis 4 Tage intensiv mit der Natur auseinandersetzen, zwar den ganzen Tag lang. Dann darf man das so ein bisschen für den Hausgebrauch zusammengerangen.
Das ist sehr interessant. Das war mir jetzt ganz wichtig, weil man sollte nicht rausgehen und den Anspruch haben, dass man jetzt ganz schnell alles wissen muss und kann.
Den Anspruch, den darf man sich gar nicht stellen, weil dann verzweifelt man drauf. Man kann nicht alles kennen und man tatsächlich kann es nur kennen, wenn man wirklich hinausgeht. Das Lernen rein online, das hilft überhaupt nichts. Ich habe da auch schon einige Teilnehmer gehabt, die mir erzählt haben, sie haben ganz viele Online-Kurse gemacht und da viel gelernt. Und die konnten die Pflanzen eben nicht unterscheiden, weil es ist auch oft, dass man es riecht, dass man es anlangt, dass man schaut, wo wachsen die. Und die haben dann auch oft nicht das Gefühl dafür, wo ich was nehmen kann. Ich darf mich zum Beispiel nur an saubere Plätze ernten. Und wenn ich jetzt schau gerade zum Beispiel an Autobahnraststätten, was da an Wildkräuter da war, da könnte man ja sammeln ohne Ende. Ampfer und Buchweizen habe ich letztens gefunden. Super, da könnte man alles Mögliche nehmen. Aber das ist eben belastet und triggert, da darf man nichts nehmen. Mhm. Hundemüllverkehr, diese nicht neben der Straße, nicht im Park, wo der Hund Gassi geführt wird. Man braucht eine Stelle, die möglichst unberührt ist, die keine Schadstoffe drin hat. Sehr, sehr gut sind zum Beispiel Ackerreine in der Biolandwirtschaft. Da kann man wirklich was nehmen, da macht man nichts kaputt, da kann man hinsteigen. Aber neben Autobahnen, Einflugschneisen, das ist gar nicht gut. Und vor allem entlang von Eisenbahngleisen, nicht allein, dass ich da nicht hingehen möchte, weil wenn ich sammelt und da im Sammeln drin bin, höre ich am Ende den Zug nicht. Aber das ist einfach zu sehr schadstoffbelastet, als dass ich da in Ruhe sammeln kann.
Wenn man sammelt, dann sollte man eigentlich nur so viel sammeln, wie man auch wirklich braucht.
Tatsächlich, ja. Also nur den echten Tagesbedarf sammeln, immer einen Teil stehen lassen. Es gibt so eine Faustregel, keiner soll sehen, dass irgendwo was gesammelt oder geerntet wurde. Also ganz sorgsam das nehmen und mit Bedacht sammeln, das ist eigentlich eine schöne Vorgabe. Und es gibt die sogenannte Handstraußregel. Für sich selber braucht man eben so viel, wie in eine Hand reingeht. Und das ist natürlich richtig. Wenn ich jetzt mit zwei Kindern unterwegs bin, natürlich brauche ich da mehr als einen Handstrauß, aber entsprechend passend für den Familienbedarf.
Dann gibt es noch Pflanzen, die unter Naturschutz stehen.
Tja, das ist etwas, was man tatsächlich drauf achten muss unbedingt. Naturschutz, es fängt einmal an mit dem, wo ich überhaupt sammle. Auf keinen Fall in Naturschutzgebieten, in Biotopen. Landschaftsschutzgebiete sind oft ausgewiesen, dass man dort eben keine Pflanzen sammeln darf. Aber es gibt eben auch Pflanzen, die unter Naturschutz stehen. Das ist unterschiedlich regional, also nicht nur von Land oder von Staat zu Staat. Es sind in Deutschland andere Pflanzen geschützt als in Österreich. Teilweise, es gibt auch Pflanzen, die fallen unter das Washingtoner Artenschutzabkommen. Die sind noch seltener. Aber es gibt auch Pflanzen, die sind zum Beispiel in Bayern nicht geschützt, in Baden-Württemberg wären es geschützt. Das kann unterschiedlich sein. Und das ist tatsächlich wichtig, darauf schon zu schauen. Einige von den früher viel verwendeten Pflanzen, die sind heute tatsächlich so ausgerottet, dass man es nimmer darf. Ein typisches Beispiel ist das Fettkraut. Das ist so eine kleine, fleischfressende Pflanze. Sehr gefährlich, wenn man Mücke ist. Für uns jetzt nicht so unbedingt. Aha. Die muss eher Angst um uns haben, weil wenn man einmal draufsteigt, dann ist nämlich leider kaputt. Das verträgt sie nicht, weil da eben dieser Fangschleim kaputt geht. Das ist eine Pflanze, die wächst in Feuchtwiesen gerne, an so feuchte Steinränder. Und bei der war es weniger, dass man sie ausgerottet hat, weil man so viel verwendet hat, sondern da ist eher die Zerstörung ihres Lebensraums. Aber trotzdem, gerade dieses gewöhnliche Fettkraut, das hat man früher auch Buttergras genannt oder Schmandblatterl. Und die hat man tatsächlich verwendet, dass man die Milch steckeln kann. Also gesteckelte Dickmilch, was man machen kann, dass man die Milch zum Gerinnen bringt. Man hat damit Milch haltbar machen können. Ganz eine wichtige Pflanze bis ins 20. Jahrhundert rein und ist jetzt tatsächlich fast vergessen, weil es einfach diese Pflanze nicht mehr gibt. Mhm. Es gibt es in den Bergen noch. Ich mag es wahnsinnig gern, weil es einfach so hübsch ist und weil man da Kinder immer riesen Freude machen kann, wenn man denen sorgt, wie auf diesen Fangschleimblätter die kleinen Karkassen von den auszuzelten Mücken draufliegen. So ein Mädel graust es dann immer ganz furchtbar, sind die wirklich auszuzelt? Ja, wirklich auszuzelt. Also sehr spannend. Aber diese Pflanzen muss man eben darauf achten, die nicht zu nehmen.
Und dieses Fettkraut, oder wie heißt es?
Fettkraut.
Hat tatsächlich einen hohen Fettanteil.
Nein, das hat keinen Fettanteil, sondern der Witz ist, man hat einen Käse mit Fettkraut zubereiten können und diese Eiweiße, die auf dem in dem Fangschleim drin sind, die sorgen dafür, dass der Käse dann einen höheren Fettanteil hat. Mhm. Also es heißt, mit dem Fettkraut kann man eine Nahrung, ein Käse, kalorienöser machen, also dass man einfach mehr Energie damit kriegt. Deswegen Fettkraut.
Mhm. Und dieses Fettkraut, das ist bei uns, steht unter Naturschutz, oder?
Das steht bei uns in der Naturschutz. Und der Naturschutz ist, wie gesagt, relativ selten. Es gibt es in der Pupplinger Au, gibt es nur in den Berg, gibt es auch viel. In den Berg gibt es eine weißblühende Variante und in der Pupplinger Au, das ist das gewöhnliche Fettkraut mit der lila Blüte und was also sehr süß an dem er ist, typisch fleischfressende Pflanze, die hat einen ganz einen hohen Blütenstängel, damit die Blüte so weit oben ist und sie nicht versehentlich ihre eigenen Bestäuber fängt und frisst. Und das Fressen ist auch wirklich interessant, das sind langgezogene Blätter mit einer Mittelrippe und eben drauf ist der Fangschleim. Und auf diesem Fangschleim bleiben eben so kleine Muckerl oder sowas hängen und dann klappt das Fettblatt, Fettkraut, gibt beide Namen, klappt das Blatt zusammen, verdaut praktisch dieses Insekt bis auf das harte Chitin außenrum, bis auf diesen Panzer, dann geht es wieder auf und kann das nächste fressen. Und wenn es ringt, dann spülst du das alte runter und sie kann Neues fangen.
Es gibt ja mehrere fleischfressende Pflanzen bei uns.
Es gibt mehrere Fleischfressende. Den Sonnentau gibt es auch noch. Der hat sowas Ähnliches. Der hat diese Tautropfen an den Blättern, was eben keine Tautropfen sind, wo auch eine Art Fangschleim ist. Und da gehen die Insekten hin, weil sie eben meinen, das ist ein Wasser und werden dann angepappt. Und auch der knüllt sich wieder zusammen oder legt sich zusammen und verdaut die Pflanze, verdaut dann dieses Insekt oder zuzelt es eben auch wieder aus. Da bleibt auch der Chitinpanzer über. Übrigens interessant, der Sonnentau, der wurde nie als Nahrungsmittel verwendet. Den hat man nur als Heilpflanze genommen. Bei Husten zum Beispiel, der ist ziemlich antibiotisch. Also bei schweren Erkältungen macht man da einen Tee draus oder kann man Sirup machen. Steht auch unter Naturschutz, weil eben seine Habitate zerstört worden sind. Aber das Lustige ist, dass wegen dem Sonnentau wurde der Charles Darwin exkommuniziert. Ja, weil der hat nämlich als erster festgestellt, dass der Sonnentau eine fleischfressende Pflanze ist. Er ernährt sich von Tieren und die katholische Kirche fand damals, dass das also ein Angriff auf die Theologie ist, weil die Pflanzen sind nämlich gut, sie fressen keine anderen. Und der hat gesagt, nee, ist schon so. Und der wurde dann exkommuniziert. Also sehr spannend, sehr spannend.
Zurück zum Wildkräutersammeln. Das ist ja auch was zum Genießen.
Das ist einfach was ganz Besonderes, wenn man so eine erste selbst gesammelte Mahlzeit hat. Und ich mag das auch immer so ein bisschen zelebrieren. Wenn man das draußen macht, dann habe ich vielleicht nur einen kleinen Kocher dabei oder ich tue zumindest was anrühren, ein Pesto anrühren, was man aus verschiedenen Pflanzen machen kann. Dann tut man eine Decke über einen Baumstumpf drüber, ein bisschen Blumendekoration rundherum. Kinder mögen das auch gern, die machen dann Kettel dazu. Das ist einfach eine feine Sache und gerade Erwachsene kriegt man dann dazu, dass die im Kreis sitzen und schwelgen und vielleicht singt man dann noch was. Das ist einfach eine schöne Frühlingsbeschäftigung.
Vielleicht ein Frühlingslied. Wildkräuter sammeln kann man auch mit Kindern, aber da muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein.
Das kann man sehr, sehr gut machen mit Kindern. Da beschränkt man sich vor allem auf Pflanzen, die man wirklich, wirklich gut kennt und die auch die Kinder leicht wiedererkennen können. Also nicht ein Blatt, das man dreimal anschauen muss, ist es überhaupt das Richtige oder nicht. Und garantiert keinen Bärlauch, den ich mir selber dreimal anschaue, ob es nicht vielleicht doch eine Herbstzeitlose ist. Kinder nehmen die Umwelt, die Natur viel unmittelbarer war als Erwachsene. Und ich finde das ganz, ganz spannend. Wir haben im Alpenverein beim Familienbergsteigen oft Kinder aus dem Waldkindergarten dabei und die können mir oft sagen, schau mal, das können wir essen, gell? Und das können wir auch essen. Du Astrid, können wir das sammeln? Das haben wir im Kindergarten schon gesammelt. Die kennen das gut. Für Kinder ist das eine echte Sozialisierung und da ein Naschsalat und ein Naschobst zum Nehmen, das ist was Feines. Und was ich mit Kindern sehr, sehr gern sammle, ist einfach der Löwenzahn. Mhm. Den Löwenzahn, den kennt man relativ gut. Die Blüten kennt man, das gezackte Blatt kennt man. Da kann man direkt vor der Haustür anfangen und ja, da kann man so viel draus machen.
Und da kann man auch nichts falsch machen. Das ist das.
Da kann man gar nichts falsch machen. Ja. Diese gelben Korbblütler, die Löwenzahn ähnlich sind, Und dieses gezackte Blatt haben, da gibt es keine giftigen Doppelgänger tatsächlich. Und die Blüte kann ich, wenn ich eine falsche Blüte drin habe, dann kann ich das als Erwachsener sofort erkennen, wenn was falsch dabei ist. Und was man da zum Beispiel machen kann, man kann ein Löwenzahnbutter machen. Da haben wir mal eine riesen Gaudi gehabt, da nimmt man einfach nur die Löwenzahnblüten, also diese gelben Blüten, dann ist es auch nicht so bitter. Die tut man klar schneiden und mit einem bisschen weicheren Butter unterrühren. Das gibt eine wunderschöne gelbe Farbe, ein bisschen Salz dazu und dann schmeckt es auf dem Brot saugut einfach nur. Oder natürlich noch...
Saugut passt in dem Zusammenhang hervorragend, weil man sagt ja im Altbayerischen auch Saublermi zu den Löwenzahn.
Die fressen die auch gern. Und zwar, Die zwar grommt die aus, die fahren mit ihrer Nase in die Erde rein und grommt tatsächlich die Löwenzahnwurzeln aus und fressen die. Und dann ist rundherum alles verbieselt wahrscheinlich auch noch, weil die Löwenzahnwurzel führt zu vermehrten Harndrang. Aha. Deswegen heißt der Französisch auch Pissenlit, also Bettbiesler. Man sollte die Löwenzahnwurzeln nicht mehr unbedingt am Abend essen. Man kann aus der zum Beispiel einen Kaffee machen, also rösten und einen Kaffee zubereiten, aber nicht am Abend. Sonst muss man um 11 Uhr aufstehen, um 1 aufstehen, um 1:30 und so weiter und so fort.
Für die Warnung.
Was wir also lieber machen, wäre zum Beispiel etwas Feines und das freut Kinder richtig. Das mache ich sehr, sehr gerne mit Kindern auf Hütten auch immer. Eine Löwenzahn-Orangen-Blütenmarmelade. Das geht ganz einfach. Man nimmt so 10 Handvoll Löwenzahnblüten und zwar nur diese gelben Zungenblüten. Das ist immer recht lustig, wenn man die rauszupft, dann hat man nachher ganz gelbe Finger. 1,5 Liter Wasser, 1 Kilo Gelierzucker, 1 Backerl Vanillezucker, 5 Orangen, die tut man in ganz kleine Stückerl schneiden und die Schalen, die tut man mit einem Schälmesser schälen und klar schneiden. Und die Blütenköpferl tut man das auch klar schneiden, dann tut man das aufkochen und tatsächlich eine ganze Stunde lang köcheln lassen, Gelierprobe machen und in die auskochten Gläser abfüllen. Und das schmeckt richtig, richtig gut. Sau gut eben.
Das ist Habe die Ehre am 22. April. Bald ist dreiviertel elf. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Und gerade haben wir Post aus Salzburg gekriegt. Wir kriegen öfter Post aus Österreich und aus Südtirol. Freut uns natürlich auch ganz enorm. Und da geht's um den Löwenzahn. Die Heidi schreibt, Saublärme werden sie auch hier noch geschimpft. Also ein Begriff, der im Salzburger Land daheim ist, wie wir feststellen. Vom Löwenzahn schauen wir jetzt zu einem ganz Prominenten im Frühjahr. Und das ist natürlich der Bärlauch.
Eine ganz, ganz, ganz spannende Pflanze und eigentlich in aller Munde. Es ist, finde ich, so ein Modekraut geworden. Das ist ganz spannend, weil man hat viel in den ganz alten Schriften über den Bärlauch gefunden, im Mittelalter. Und so um 16. Jahrhundert ist der Bärlauch in eine Art Dornröschenschlaf gefallen, bis man ihn in der Kräuterheilkunde eigentlich erst so am Ende der 80er Jahre wieder entdeckt hat. Seitdem hat man wieder den Bärlauch. Und der Bärlauch, also der wohnt in schattige Laubwälder, der mag es recht feucht und so nährstoffreich. Der wächst auf bis etwa 1700 ungefähr. Ich mag so gern immer das Vorkommen im Leutstettener Schlosspark. Wenn man da mit dem Radl vorbeifährt, das riecht man sofort, diesen Knoblauchgeruch. Dann weiß man, aha, Bärlauchzeit hat angefangen.
Leutstetten ist da Starnberger Gegend, oder?
Das ist Starnberger Gegend. Ja. Das gehört zu Starnberg. Das ist im Würmtal zwischen Gauting und Starnberg. Da, wo das Leutstettener Moos auch ist.
Eine beliebte Radlstrecke von dir.
Eine beliebte Radlstrecke von mir und eine Laufstrecke. Mhm. Und da kriegt man dann, tatsächlich ist es gemein, weil da kriegt man wirklich Hunger, wenn es so nach Knoblauch riecht, nach Frischen. Aber man darf da also tatsächlich nicht sammeln, den kann man nicht nehmen, weil der ist im Schlosspark und die Mittelsbacher hätten wahrscheinlich was dagegen, wenn man da nimmt. Ansonsten gibt es oft Hinweise, wo der Bärlauch wächst, weil der heißt nämlich auch Ramsen. Und wenn etwas Ramsau heißt, zum Beispiel im Berchtesgaden, am Dachstein Ramsau, bei Bad Heilbrunn oder das Ramsbachtal bei Marquardtstein an der Hochplatten, da weiß man, da sind große Bärlauchvorkommen. Da kann man sich also ziemlich sicher sein, dass man da was sammeln kann. Alte Bärlauchvorkommen. Und der Ort Unterramsern bei Solothurn in der Schweiz, der hat sogar eine Bärlauchblüte im Rappen. Im Wappen. Mhm. Und es heißt, dass die Bären, deswegen Bärlauch, nach dem Winterschlaf große Mengen von Bärlauch fressen, damit dann auch ihr Fell wieder glänzend ist. Also im Mittelalter hat man das viel gesammelt, haben wir ganz wichtig gefunden. Auch in Südengland übrigens, da gibt es einen heiligen Elfe oder Alfeg von Canterbury. Der wurde am 19. April 1012 von Wikinger ermordet. Mhm. Und an dem seinem Gedenktag durfte man die Kirchen mit Bärlauch ausschmücken. Also das muss sauer stinken in der Kirche, dann, wenn alles nach Knoblauch riecht. Aber bitte, wem es gefällt. Aber also in der frühen Neuzeit hat man das dann nimmer so mengen. Der Tabernae Montanus, einer der großen Kräuterkundigen in Deutschland, der hat darüber geschrieben, dieses in seiner ganzen Substanz eines üblen, starken Geruchs und bösen Geschmacks, also dass, wenn das Rindvieh es in der Weide versucht, so schmackt und räucht die Milch, Käse und die Butter so stark nach dem Knoblauch, dass die jenige nicht leichtlich kann mehr gegessen werden. Pfui Teufel. Aber es hat, wie gesagt, es ist zum Modekraut gekommen in der letzten Zeit, weil es einfach als Heilpflanze schon einmal hochinteressant ist. Es hat dann mit einem Eisengehalt von etwa 2,9 Milligramm pro 100 Gramm ist es der Spitzenreiter unter den heimischen Wildkräutern. Es hat einen ganz, ganz besonders hohen Vitamin-C-Gehalt, unterstützt also auch wieder die Eisenaufnahme aus der Nahrung. Grundsätzlich ist der Bärlauch antiseptisch, entzündungshemmend, entgiftend, immunstärkend, Blutdruck senkend, Blutfett senkend. Er verbessert tatsächlich den Lymphfluss und die venöse Blutzirkulation. Also irre, was der alles kann. Eine entschlackende Frühjahrskur ist empfundig, da haben dann auch die Kollegen im Großraumbüro was davon, wenn man das öfters isst. Prophylaktisch ganz interessant, wenn man öfters so Schwindelanfälle hat, wenn man Tinnitusanfälle hat. Es ist Schutz vor Arteriosklerose und was ich herausgefunden habe, er ist ja antibiotisch stark. Er ist eine ganz prima erste Hilfe bei Blasenentzündungen. Mhm. Wir waren einmal in Schottland, in den Highlands an Ostern unterwegs und ich habe mir eine pfundige Blasenentzündung eingefangen und hatte halt gar nichts da drum. Da ist ja nichts. Und dann habe ich auf einmal einen Bärlauch gefunden und in unserem B&B war eine Badwanne und ich habe mir ein Sitzbad gemacht aus dem Bärlauch. Es hat wirklich gut geholfen, aber unsere Gastgeber haben mich ein bisschen komisch angeschaut, was das denn für Leute sind. Die Deutschen haben seltsame Sitten, die baden in Knoblauch. Gut, das ist das eine. Also wie gesagt, es ist ein Heilmittel und es wurde als Heilmittel wieder entdeckt, der Bärlauch. Mhm. Und dann erst ist man eigentlich wieder so auf die kulinarische Verwendung gekommen. Also Bärlauch fein gehackt mit einem Schnittlauch aufs Brot, so ganz grundlegend einmal. Es schmeckt nach Bärlauch, es riecht nach Bärlauch, es hat einen einfach sehr, sehr guten, frischen Geschmack. Allerdings, jetzt kommt die Krux an der ganzen Sache, der Bärlauch lässt sich sehr leicht verwechseln mit anderen Giftpflanzen. Und da gibt es mehrere Kandidaten. Harmlos wäre der Aaronstab. Das ist das, was nachher so ein Tütchen macht mit einem Stängel in der Mitte und im Herbst diese roten Beeren. Das ist einfach fürchterlich bitter. Das merkt man gleich, wenn man einen kleinen Aaronstab drin hat. Das ist nicht weiter problematisch, weil man speibt es aus und dann ist gut. Mhm. Schwieriger sind schon die Verwechslungen mit den Maiglöckchen. Deswegen gibt es auch die Überlieferung, dass man nach dem 1. Mai keinen Bärlauch mehr ernten darf, weil der dann giftig wird. Das ist nicht richtig, der wird nicht giftig, aber dann sind halt die Maiglöckchenblätter da und die kann man leicht verwechseln. Sie schauen im Prinzip relativ ähnlich aus von der Blattform her, nur Maiglöckchenblätter, die sind oben auf matt und unten glänzend und der Bärlauch ist immer oben glänzend und unten matt. Außerdem hat der Bärlauch eine Mittelrippe und die knackst. Und das hat das Maiglöckchenblatt nicht, das ist ganz gerade. Und beim Austrieb kommt das Maiglöckchenblatt wie so eine Tüte raus, dreht sich raus und der Bärlauch hat immer einen Stängel dran. Das sind also tatsächlich Kriterien, die man am einzelnen Blatt erkennt.
Also der Stängel ist wichtig, dann der Stängel, der gerade durchläuft durch das Blatt, der dann knackt.
Der Stängel, der gerade durchläuft durch das Blatt. Und was das Gemeine ist, es kann tatsächlich in einem großen Bärlauch vorkommen, der ist ja oft felderweise, da kann ein einzelnes Maiglöckchen drin sein. Und wenn man jetzt da wirklich einfach sichelweise das nimmt und in der Tüte reinstopft, da kann auch tatsächlich dann etwas anderes, eben ein Maiglöckchenblatt dabei sein. Wobei, wenn man beim, leicht gesagt, wenn man beim Giftnotruf anruft und sagt, ich habe Bärlauch gegessen und jetzt habe ich Herzrasen, dann wissen die sofort, was los ist. Das passiert relativ schnell. Und da kann man noch was machen. Deswegen ist das Maiglöckchen noch fast die harmlosere Verwechslung. Ganz schlimm wird es eigentlich dann, wenn man die Herbstzeitlose erwischt, weil die tatsächlich eine der giftigsten Pflanzen ist und die Vergiftung mit Herbstzeitlosen, die ist unstoppbar und ist in jedem Fall tödlich. Das Problem an der Herbstzeitlose, die Blätter schauen auch ähnlich aus. Sie drehen sich ein bisschen raus wie so breite Tulpenblätter, kann man sagen, sind verbogen, sind eher matt, haben keinen Stängel dran, sondern sind nur glatt. Und sie haben auch noch keine Blüte, es ist nur der Stängel da. Und die sind aber tödlich giftig, das heißt, es ist ein Gift, das speist sich oder geht in die einzelnen Körperzellen rein und braucht aber etwa 48 Stunden, bis es wirkt. Und dann tötet es die Zelle von innen ab. Jede Zelle. Und weil es schon verstoffwechselt ist, kann man dieses Gift nicht mehr aus dem Körper rausbringen, sondern nur noch lindernd helfen. Und man merkt die Vergiftung auch wirklich erst nach dieser Zeit von etwa 48 Stunden und dann ist es zu spät. Und auch da, also ich fand es erschreckend, es war ein einziges Blatt von dieser Herbstzeitlose, dabei Kochel ist auch ein großes Vorkommen vom Bärlauch, an eine einzige Herbstzeitlose mittendrin. Und ich schaue mir wirklich jedes einzelne Blatt vom Bärlauch an, ob es wirklich ein Bärlauch ist, auch bei mir im Garten, weil ich konnte nicht sicher sein, dass nicht doch einmal eine Ameise einen Samen von einem Herbstzeitlose oder einem Maiglöckchen hintragen hat. Und tatsächlich, mein Mann, der isst am Bärlauch immer nur, der mag ihn sehr gerne, wenn wir was machen, aber er fragt immer, seit wir uns kennen, gell, du hast vielleicht schon einmal geschaut. Sag ich, ja, ich habe schon einmal geschaut, auf jeden Fall. Und was man sich niemals sicher sein darf, wenn irgendwas nach Bärlauch oder nach Knoblauch riecht, das ist überhaupt kein Bestimmungskriterium, weil wenn ich drei Bärlauchblätter angelangt habe, dann riecht alles nach Knoblauch, ganz sicher.
Das stimmt.
Aber wenn man das dann ordentlich gemacht hat, ordentlich gesammelt hat, dann kann man also mit größter Freude anfangen und zum Beispiel ein Bärlauchpesto machen. Das ist also der Klassiker. Mhm. So eine Handvoll frischer Bärlauch, klein gewiegt, dann ein Pecorino reinreiben oder ein Parmesan, Pinienkerne oder vielleicht, wenn man es hat, Zirbennusserl, ein bisschen Olivenöl, eine schöne Konsistenz, ein bisschen Salz abschmecken, oh, und dann auf ein Baguette drauf oder auf eine Ciabatta oder auf eine Brezen. Wobei auf der Brezen, da mag ich lieber ein Butter drauf und ein klar geschnittener Bärlauch. Also wenn man zum Beispiel so eine Wanderung nach Andex macht, dann kann man unten einen Bärlauch mitnehmen und oben einen Brezen kaufen. Das ist überragend. Also wirklich überragend. Und dann kann man zum Beispiel auch ein Bärziki machen, wenn man ein bisschen was Frischeres haben will. Ja, das ist ganz einfach mit einem Joghurt und ein bisschen Essiggurkel rein und einem Bärlauch und einem Olivenöl. Das ist dann so die bayerisch-griechische Dip-Variante in Gedenken an König Otto, kann man sagen. Ein Fladenbrot dazu. Sehr, sehr gut. Oder Ofenkartoffel mit Bärlauch-Schafskäse. Ja, also einfach überbacken mit einem Schafskäse und dann ein Bärlauch drauf. Oder Bärlauch-Crostini mit einem geräucherten Saibling. Das war was, dann kann man, du magst jetzt nichts mehr von den Bärlauchblättern hören, gell?
Doch, ich wollte gerade erzählen, wir haben einen Bärlauch-Butter gemacht, letzte Woche. Und ich habe gespannt, also am Anfang, am ersten Tag, hat er mir gar nicht so gut geschmeckt, aber jetzt ist er ein paar Tage irgendwie durchgezwungen, kann das sein?
Der mag das durchziehen, ja.
Jetzt ist er richtig gut geworden.
Also es heißt da immer, dass das Bärlauchpesto am zweiten oder dritten Tag am besten ist. Das kann ich allerdings überhaupt nicht beurteilen. Aha. Da habe ich immer keins mehr. Das ist leider immer schon weg. Ja. Und dann habe ich dann irgendwann auch leider keine Blattl mehr. Mhm. Und was heißt, dass man es eben nach dem 1. Mai nicht mehr sammeln soll, das hat von dem her seine Berechtigung, dass das einfach strohig wird dann. Mhm. Die sind einfach alt und schmecken nicht mehr gescheit. Aber dafür kommen dann die Blüten. Und diese wunderschönen weißen Blüten sind nämlich auch essbar und schmecken ganz überragend. Und man könnte zum Beispiel Bärlauch-Spaghetti machen, einfach nur in selber gemachten Nudelteig am Bärlauch. Nein, da ist jetzt nicht so wild, ob der noch schmeckt oder nicht, einfach das Grünsand und dann die weißen Blüten drüber. Das ist richtig schön. Kimchi oder ein weißes Bärlauchblütenpesto. Und wenn man dann nur ein bisschen wartet und es ist der Samenstand da, dann schaut es aus wie lauter kleine Herzerl. Und die kann man dann als Gewürz drüber streuen und es schaut richtig, richtig schön aus.
Schön. Nur eine kurze Frage noch. Maiglöckerl und Herbstzeitlose haben andere Blüten, da kann man nichts verwechseln dann.
Das kann man nicht verwechseln. Die Blüten von der Herbstzeitlose kommen tatsächlich erst im September. Und die Maiglöckchenblüten, das macht ja so einen Bogen mit den kleinen Blüterl, die schauen auch ganz, ganz anders aus. Das sind einfach so, der Bärlauch hat so weiße Sterndalen.
Vielen herzlichen Dank. Wildkräuterlieblinge, da gehört der Bärlauch definitiv dazu. Jetzt ist es 4 Minuten vor 11 und nach den Nachrichten hören wir uns wieder. Ich freue mich, wenn Sie noch ein bisschen Zeit haben für uns.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Es ist Frühling in Bayern und jetzt wärmt es sich richtig auf. Heute wird's schön wieder, es wird's frühlingshaft mild und es blüht und es grünt und bei uns dreht sich heute alles um Wildkräuter bzw. um Wildkräuterlieblinge oder Lieblingswildkräuter mit unserer Kräuterexpertin Astrid Süßmuth. Ich freue mich, dass Sie für uns Zeit haben. Nach den kühlen Tagen in dieser Woche erwärmt sich heute die Luft, es wird frühlingshaft mild und jetzt kann man so richtig genießen den Frühling. Es ist die Zeit der erwachenden Natur und des Überschwangs in jeder Hinsicht. Man möchte einfach nur hinausgehen, tief durchschnaufen und alles mit allen Sinnen genießen. Was macht denn der Frühling mit uns, Astrid?
Ja, das ist ganz interessant. Unser Organismus, der schüttet mit der steigenden Lichtintensität mehr Wohlfühlhormone, also Serotonin und Dopamin aus. Und das macht einfach so eine leichte Euphorie und verbessert auch noch die Gedächtnisleistung. Also gut, dass das Abi jetzt im Frühling anfängt, gell, dann hat man gerade mehr im Gedächtnis. Und es ist vor allem auch die Zeit von den großen Frühlingsgefühlen. Gell, Anderl?
Da reden wir jetzt nicht drüber.
Der Frühling erfrischt einfach alles, die Gefühle und was man haben will und dass man raus will. Und es ist so schön, wenn man allein sieht, wie im Winter über war alles braun und gerade im Anfang März ist nur das Gras braun. Und
ist es so schier.
Ist so schier und grau. Und auf einmal mit jedem Regen, der war, kommt mehr Grün raus. Und ich freue mich schon, heute Nachmittag weiß ich, ich muss in den Wald, ich werde einen Waldlauf machen und da durchrennen. Und ich begrüße fast jedes einzelne Blattteil, wenn ich durchgehe. Das ist einfach das Pflanzengrün so schön.
Heuer haben wir in vielen Regionen von Bayern Glück gehabt, denn es war relativ niederschlagsreich im Frühling, Gott sei Dank.
So treibt jetzt
einen späten Schnee geben und der ist auch gut für den Boden.
Und reibt jetzt tatsächlich gut aus und dieses Pflanzengrün, das kommt, das ist für uns als Menschen wahnsinnig wichtig. Grün ist die Grundlage von unserem Leben. Das Chlorophyll einfach aus dem Grün, aus dem Blattgrün ist das Leben entstanden, weil nur Pflanzen können aus Licht und Liebe, also aus CO2 und Licht tatsächlich Zucker produzieren, Traubenzucker, ne? Also die Glucose. Das ist die Grundlage allen Lebens.
Und Sauerstoff.
Sauerstoff kommt dann, geben sie dann ab und geben uns den Sauerstoff auch noch. Also sehr, sehr spannend. Das ist die wichtigste Pflanze für alle Lebewesen und tatsächlich können Menschen im Grün auch die meisten Farbnuancen unterscheiden. Ich muss da mal nachzählen, also in Irland hat man wohl gezählt und kommt auf 365 verschiedene Grüntöne. Ich habe es jetzt noch nicht zusammengebracht. Aber trotzdem, Grün ist lebendig und natürlich. Man weiß, dass es entstresst und beruhigt, die Farbe Grün. Man konnte nachweisen, zartgrüne, lindgrüne Farbtöne bewirken, dass man einen schnelleren Heilungsprozess bei Krankheiten hat. Deswegen werden jetzt auch vermehrt in Krankenhäusern die Zimmer in zartgrün gestrichen oder man hat zumindest eine Aussicht aufs Grüne. Ganz wichtig, man weiß, dass bei Spaziergang im Grünen der Stresslevel sinkt, dass wer regelmäßig im Grünen spazieren geht, wandert oder läuft, der hat eine geringere Anzahl von Migräneattacken. Also bei Migränepatienten hat man das nachgewiesen. Es ist für die Augen sehr, sehr angenehm. Man kann sich besser konzentrieren. Deshalb wurden auch die Schultafeln absichtlich in grünen Tönen gestaltet. Die grüne Schultafel, die es heute nicht mehr gibt. Aber das war schon sinnvoll auch. Also für die Augen ist es angenehm. Es ist ein Wohlgefühl. Und noch mehr Wohlgefühl hat man natürlich. Jetzt kommen wir wieder auf unsere Wildkräuter. Wenn man dieses Grün auch noch suchen, bestimmen und sammeln kann. Und eine der häufigsten Pflanzen, die jetzt gerade ganz, ganz viel rauskommt, das ist die Vogelmiere. Vogelmiere ist eigentlich eine eher unauffällige Pflanze. Die gibt's im Prinzip das ganze Jahr über. Nur ist es halt dann wenig zu erkennen im Winter. Oder es sind ein paar vertrocknete Stängel. Aber jetzt wird's richtig groß. Also groß bedeutet in dem Fall so 5 cm hoch. Es breitet sich am Boden aus. Es macht ganz kleine, ein bisschen herzblätterige Blätterlen. Ist eine kleine Blütchen in Weiß, so Sternchen, die Stängel sind niederliegend. Die meisten halten das einfach für so ein Draufsteigunkraut. Dabei ist es sehr, sehr interessant, nicht nur, dass es alles grün macht, so frisch bearbeitete Böden macht es gleich einen Rasen drüber, was eigentlich hübsch ausschaut. Und als erstes Mal ist es eine ganz wichtige Heilpflanze. Es wird nachgewiesen, dass das gegen Hepatitis B-Viren tatsächlich im Labor eine Wirkung hatte, dass es immunstimulierend ist, dass es antiasthmatisch ist, dass es angstlösend ist. Leider nur immer als Frischpflanze. Und tatsächlich konnte man auch nachweisen, dass man Frühjahrskuren damit machen kann zur Gewichtsreduzierung. Also eine spannende Pflanze, die auch noch gut schmeckt. Und diese kleine Vogelmiere, die man eigentlich in jedem Vorgarten findet, die kann man zusammen mit Bärlauch zum Pesto verwenden. Man kann daraus Ravioli-Füllung mit Hüttenkäse zusammen machen. Es schmeckt einfach sehr, sehr, sehr gut. Und den Hühnern wird es gern gefüttert, weil die davon glänzende Federn bekommen. Und ich finde, wenn ich ganz viel von der Vogelmiere gegessen habe, dann glänzen meine Federhaare auch besonders schön.
Man sagt der Vogelmiere auch einen Schönheitszauber noch.
Der soll angeblich ein richtiger Schönheitszauber sein. Wenn man sich regelmäßig damit das Gesicht wäscht, dann soll man unwiderstehlich schön werden. Findest du, dass das schon wirkt, Anderl?
Ich wollte es gerade sagen.
Danke.
Auf alle Fälle.
Weil man gerade bei hübsch sind. Bellis perennis, die Hübsche, die immer da ist, das ist das Gänseblümchen. Das Gänseblümchen, also eine echte Frühjahrspflanze. Und ich freue mich jedes Jahr, ich habe es gerade zu meinem Mann letzte Woche gesagt, ein Gänseblümchenwiesen, das ist einfach was Schönes. Ich verstehe, dass es die Lieblingspflanze von allen Kindern ist und es ist einfach nur was Feines. Entstanden ist es ja eher aus einem traurigen Anlass, gell? Der Vertumnus, das ist der etruskische Gott des Wandels gewesen, der hat die Nymphe Bellis immer wieder verfolgt und die hat sich dann nimmer zu helfen gewusst, die hat sich in ein Blümchen verwandelt, in das Gänseblümchen. Ja, und deshalb ist es natürlich blöd, weil das Gänseblümchen hat doch gesagt, du liebst mich, weißt schon, sie liebt mich, sie liebt mich nicht, sie liebt mich nicht. Ne? Da hilft dann eigentlich nur noch, dass man sich daran erinnert, dass bei Harry Potter die Gänseblümchenwurzel eine Zutat für den Schrumpftrank ist und den kann man dem Bösen dann unterjubeln. Vielleicht wirkt es ja. Man kann es aber auch aufessen, das Gänseblümchen. Schmeckt nämlich auch sehr gut. Was ich überraschend finde, es ist relativ bitter, die Blätter. Das passt gar nicht zu dieser ganz kleinen Pflanze, weil es ja so lieb und so freundlich ist. Nee, das schmeckt richtig bitter. Oder habhaft. Und man könnte zum Beispiel einen Frühlingstopfen machen, so ein Pfund Topfen, Olivenöl, ein bisschen Zitronensaft und Salz und dann tatsächlich Gänseblümchenblätter und Gänseblümchenblütchen oben drüber. Und das schmeckt richtig gut. Das hat so einen ganz frischen, frühlingshaften Geschmack und das Gänseblümchen da rein zu beißen. Ich finde es immer so dekadent, in ein kleines Gänseblümchen zu beißen, aber es hat irgendwie was. Und man könnte dann, wenn man es feiner haben möchte, ein Kokosblütendessert machen mit einer Handvoll Gänseblümchenblüten, Löwenzahn, das sind Zungenblüten, dann wieder die Kokosflocken, ein bisschen Zucker, Zitrone, ein Leinsamen und ein bisschen Milch. Das tut man vermixen, dann zirgen lassen und in kleine Schälchen füllen und das vielleicht noch mit ein bisschen Erdbeeren garnieren. Das schmeckt auch nicht schlecht.
Das glaube ich. Und es ist noch dazu gesund.
Es ist noch dazu sehr gesund, weil tatsächlich ist das Gänseblümchen auch wiederum eine Heilpflanze. Wundheilend, hautheilend, schmerzlindernd, juckreizlindernd. Deswegen tut man es tatsächlich auch in der Kräuterheilkunde, in der Naturheilkunde oft als Babysalbe, als Babywaschung verwenden. Nicht für Babys jetzt wichtig, aber für ältere Menschen ist es Blutfettsenken. Das konnte man tatsächlich auch in Studien nachweisen. Und es ist offensichtlich antimikrobiell und antiviral und verringert auch die Produktion von Melanin. Das ist für die älteren Menschen interessant. Also gerade wenn man so Hautflecken hat, so Altersflecken, das ist oft die Einlagerung von Melanin. Da kann man dagegen anwirken, wenn man aus Gänseblümchen zum Beispiel eine Tinktur macht und die regelmäßig auftopft.
Ich bin immer wieder so beeindruckt, zum einen natürlich von deinem Wissen, aber vom anderen, ich sage es jetzt mal ganz pathetisch, von Gottes großer Naturapotheke.
Das ist tatsächlich eine Sache, die ich auch immer wieder unglaublich finde und wo man eine kleine Pflanze nur so staunend anschauen kann, was da wirklich alles drinsteckt in so einem kleinen Pflänzchen und was die Leute früher tatsächlich auch gewusst haben, was vergessen worden ist. Und das ist jetzt der Witz dran, was man auf einmal wieder nachweist in verschiedene Studien, dass das tatsächlich wichtig ist und was da alles drin ist und dass das volksmedizinisch eigentlich weitergegeben wurde. Klar ist natürlich, schwerste Erkrankungen, echte Notfälle, da sind diese Heilpflanzen nicht das Richtige. Heilpflanzen wirken oft sehr, sehr spezifisch. Man muss sich also genau auskennen, in welcher Richtung eine Pflanze antiviral ist. Zum Beispiel beim Gänseblümchen ist es der Herpes, der Lippenherpeserreger, wirkt sie sehr, sehr gut. Also wenn man so Lippenbläschen hat, dass man das drauf tut. Aber andere virale Erkrankungen hilft es eben überhaupt nicht. Ne? Man kann nicht sagen, irgendwas ist Breitband sowieso. Mhm. Das geht nicht. Aber dieses einzelne Wissen und dass jetzt auch die Volksheilkunde tatsächlich auf valide Füße gestellt wird. Das freut mich also als Ingenieurin natürlich umso mehrer. Mhm. Eine ganz, ganz feine Sache.
Jetzt kommen wir vom Gänseblümchen zu einem Knöterich und der heißt japanischer Knöterich. Kommt der aus Japan oder was hat es damit auf sich?
Der kommt tatsächlich aus Japan und das ist eine ganz, ganz wilde Pflanze und eigentlich ist er gehört der japanische Knöterich nicht zu diesen klassischen Wildkräutern, weil er nämlich ein sogenannter Neophyt ist und auch noch auf der schwarzen Liste steht. Der japanische Knöterich, der wurde Anfang vom 19. Jahrhundert von diesem Arzt und Botaniker Siebold aus Japan als Viehfutterpflanze nach Europa geschickt. Der hat ihn eben da kennengelernt in Japan, dass da das Vieh damit gefüttert wird. Der Witz ist nur, dass dieser, jetzt sage ich schon, blöde Knöterich, von unserem Vieh überhaupt nicht gefressen wird. Den mag keine einzige europäische Kuh, den greislichen Knöterich, wird nicht gefressen. Das Zeug vermehrt sich, also wie noch etwas, wächst bis zu 2 Meter in den Boden, kann bis zu 2 Meter dicke Asphaltschichten durchstoßen. Der Samen ist etwa 50 Jahre haltbar irgendwo unten drin, ist völlig resistent gegenüber Herbiziden. Ein bisschen Schafe und Ziegen, die fressen dann da noch. Man hat ein Architektenglück auch oder Architektentrost genannt, weil der in ganz kurzer Zeit so unschöne Mauern und sowas begrünt und man sieht nichts mehr, breitet sich rasend praktisch aus, verdrängt andere Pflanzen. In der DDR hat man leider zur Begrünung von Braunkohle-Tagebauhalden und zur Befestigung von Dünen gepflanzt, breitet sich unwahrscheinlich aus. Und dann noch entgiftet er den verseuchten Boden und nimmt Blei und Cadmium auf. Das heißt, gerade auf diesen Braunkohleresten, wo viele Giftstoffe drin sind, da hat das Zeug das auch noch drin, das verheizt man, dann geht es in die Luft, also greislich. Bei uns wächst er aber auch, der wurde teilweise in Gärten angepflanzt, einfach als Sichtschutz, weil er schnell hoch wächst. Tja, und dann hat man da drin. Was macht man jetzt damit? Und da gibt es also tatsächlich eine Möglichkeit, die im Garten loszuwerden.
Essen.
Und das mag er nämlich gar nicht, wenn man gleich im Frühjahr abschneidet, so als Art Spargel. Diese jungen Sprosse, den kann man also wie ein Spargel nehmen, schneidet die ab, tut die schälen, einsalzen Und man kann es dann zum Beispiel überbacken mit Schafskäse, man kann es mit der Bechamelsoße essen. Leute, die Spargel sehr gerne mögen, die mögen den richtig gern und man hat ihn im Garten los. Ich habe meinen losgekriegt, weil ich ihn der Nachbarin geschenkt habe, als Gartenspargel, da hat sie sich recht gefreut. Ich mag nämlich einen Spargel überhaupt nicht, aber den mag ihn gern und die hat gesagt, das ist eine feine Sache und ich habe ihn seitdem nicht mehr im vorgefundenen Garten drin, wo er mal rübergekommen ist von Nachbarn. Gott sei Dank. Eine andere Gartenpflanze, die man auch immer wieder so wild im Garten antrifft, das ist der Wiesenbärenklau.
Der Wiesenbärenklau. Den kennt man doch als typisches, auf Bayerisch gesagt, Hosengroß. Für die Hasen.
Das ist richtig. Das ist nämlich, man sagt in der Naturheilkunde, ein potenzstärkendes Aphrodisiakum für den Herrn. Und deswegen hat man es nämlich auch die Hasen immer gegeben, die Steuhasen, damit es viele kleine Haserle gibt. Und es ist eine klassische Zutat für einen Frühlingssalat. Von wegen Frühlingsgefühle, sind wir schon wieder dabei. Der ist nicht zu verwechseln übrigens mit dem Riesenbärenklau. Das ist die Herkulespflanze, die man nicht berühren darf, weil man dann Verbrennungen kriegt. Aber der Hasensalat, ja, nennt man auch eben Hasensalat, der ist ein klassisches Wildgemüse, verhilft zu Bärenkräften. Und da gibt es eine von dem Taberne Montanus auch eine sehr schöne Aussage. Bärenklaue, wann es im Frühling noch zart und jung ist, kochen es unsere Weiber unter die Müser mit anderen Kräutern als jungen Hopfen und jungen Nesseln. So man solch ein Müslein bereiten muss, muss man dem Bärenklau nicht zu viel nehmen, denn er sonst gewaltig treibet den Mann. Ja, sagt er. Also, was richtig gut schmeckt, am Bärenklau diese Blätter nehmen und zusammen mit einem Kartoffelpüree machen. Dieses gibt einfach einen ganz frischen Geschmack und eine schöne Farbe. Und da könnte man das auch, also wie in der Haute Cuisine, so tupferweise außen rum da, ganz, ganz ausgesprochen geschmackig.
Aber wahrscheinlich, wenn die Blätter noch jung sind, weil ich kann mich erinnern, ich habe mir Hosen gehabt als Kind natürlich und habe da immer die Hosenscheiligen brockt oder diesen Wiesenbärenklau. Und die werden dann, wenn sie älter sind, schon relativ hart.
Die werden relativ hart und das Problem ist, wenn sie älter werden, lagern sie, also im Hochsommer dann, lagern die Blätter an der Oberfläche die sogenannte Furanokumarine ein. Das sind die Pflanzenwirkstoffe, die beim Riesenbärenklau und bei anderen Doldenblütlern eben diese Photosensibilisierung auslösen. Also dass man, wenn man die berührt, Verbrennungen kriegt. Man kriegt nicht von der Pflanze Verbrennungen, sondern wenn Licht drauf scheint dann, also in Verbindung mit UV-Licht kommt es. Und das kommt auch bei dem Wiesenbärenklau. Und deswegen muss man bei dem ein bisschen aufpassen, weil der auch im Frühjahr schon ein bisschen davon drin hat. Und es gibt Leute, die da sehr sensibel sind. Also wer sehr blond ist, ganz hellhäutige, rothaarige, das kann sein, dass die eine Rötung an der Haut kriegen, wenn sie es pflücken. Deswegen nehmen wir lieber vielleicht dann andere Pflanzen, weil könnte man vorstellen, dass du auch als ganz sensibles Burscherl dann rote Hände gekriegt hast. Habe ich recht gehabt. Nehmen wir andere Pflanzen, die man auch, ich finde es wichtig, dass man die gut kennt. Und eine Pflanze, die man auch gut kennt, das ist die Knoblauchsrauke. Die Knoblauchsrauke, also der Name besagt bereits, es duftet nicht nach Rosen, sondern nach Knoblauch, ist aber nicht so leicht mit anderen Pflanzen zu verwechseln, sondern wächst sogar bei uns auch in der Stadt. Kann man ihn überall pflücken. Das ist ein Kreuzblütler, ist etwa so einen halben Meter wert, der hoch hat kleine weiße Blütchen. Und wenn man die Blätter nimmt, die riechen eben nach Knoblauch, ist aber eine andere Zusammensetzung als im Bärlauch, Knoblauch, Alamanshanisch drin. Deshalb, wenn man den trocknet, vergeht auch der Geruch. Beim Knoblauch oder beim Bärlauch, da bleibt ja der Geruch, aber da vergeht's. Und diese Knoblauchrauke wächst eigentlich überall und die, wenn man einmal erkannt hat, die kann man wirklich überall sammeln. Ich war mal ganz, ganz schön in Nymphenburg, da im Kanal Richtung Stadt zum Hubertusbrunnen, riesen Vorkommen gefunden. Prima, mitten in der Stadt kann man die nehmen. Und da kann man zum Beispiel so Vollkornbaguette schräg in Scheiben schneiden, dann ein bisschen Butter drauf, so ein kleinzupfter Tiroler Speck drauf und dann kleinkackte Blatterl und Blüten von der Knoblauchrauke, das ist richtig gut. Oder man kann es halt nicht mehr für eine Heckenvignarette für Frühlingssalate. Da nimmt man so Knoblauchraukenblätter, eine kleine Zwiebel, Salz, Pfeffer, ein bisschen Chili, eine feste Paste machen. Dann tut man die an Tag ziehen lassen und ein bisschen Essig dazu und dann mit Wasser für einen Salat als Soße, als Vignarette aufrühren. Mhm. Richtig, richtig gut. Also aus der Stadt kann man auch was finden.
Sehr beliebt und auch sehr häufig ist der Giersch.
Der Giersch, den findet man natürlich überall. Da macht man sich auch, weil er gerade so gut schmeckt, sollte man es für einen Nachbarn nur dann schenken, wenn man mit denen in Clinch liegen will, weil der vermehrt sich fürchterlich, so ein Giersch. Der Giersch ist eine interessante Pflanze, ist auch ein Doldenblütler. Interessant ist sein Name, der heißt nämlich botanisch Egopodium podagria und Egopodos, das ist der große Zeh, und Podagrium, das ist die Entzündung des Großzehengrundgelenks, die man bei der Gicht hat, das Zipperlein, wenn einen plagt. Und tatsächlich ist der Giersch eine extrem entwässernde Pflanze und vor allem entwässert er auch Harnsäurekristalle. Und diese Harnsäurekristalle, das sind die bösen Mitstreiter, die so einen Gierschanfall, würde ich schon sagen, die so einen Anfall von der Gicht verursachen, weil sich die in einem Gelenk einlagern und dann zu dieser Entzündung führen. Deswegen hat man den Giersch genommen, gegen die Gicht eben, und deshalb hat er den Namen davon. Sehr spannend. Eine Pflanze, die relativ schnell zu erkennen ist an diesen drei Blättern immer. Es hat immer drei Blätter beieinander. Der Stängel hat drei Kanten, also eine 3-3-3-Pflanze. Und der Geschmack von dem ist sehr, sehr spannend. Der schmeckt nämlich wie ein Petersilie. Also ein typischer Petersiliengeschmack, den kann man das ganze Jahr über finden. Jetzt sei das nicht unbedingt da nicht mehr Hundtibiseln, sondern lieber aus dem eigenen Garten, wenn man keinen Hund hat. Man kann die jungen Blätter nehmen, man kann da tatsächlich auch die alten Blätter nehmen. Und es ist als Gewürz 1:1 Petersilienersatz für Gnädel, für Gewürze, irgendwas auf Spätzle drauf, wo man heute am Petersilie reintut, kann man 1:1 den Giersch nehmen. Und tatsächlich, bei mir im Garten breitet er sich auch gar nicht mehr aus. Der ist mir dann immer beleidigt, weil ich den pflückt, die junge Blattl. Mhm. Also eine ganz feine Sache eigentlich. Mhm.
Vielfältig verwendbar, zum Beispiel auch im Salat.
Im Salat kann man es nehmen. Und natürlich als Heilpflanze kann man ihn auch zubereiten. Man kann eine Gierschsalbe draus machen, wenn man gar zu viel im Garten hat. Da tut man einfach ein bisschen Giersch in Alkohol ausziehen, dann ein bisschen Giersch im Olivenöl heiß machen und beides dann zusammen mit Bienenwachs zu einer Salbe rühren, ein bisschen Rosmarinöl, ein ätherisches, ein Wacholderöl, Lavendelöl rein. Aus dem macht man eine Salbe und die als Auflage auf schmerzenden Gelenken ist eine ganz feine Sache, weil es die Gelenksdurchblutung verbessert und alles Mögliche aus den Gelenken ausschwemmt, das da nicht sei soll.
Sehr interessant. Jetzt haben wir viele Wildkräuter kennengelernt, solche, die relativ häufig sind und die man gefahrlos sammeln kann für die eigene Küche. Man kann aber nicht nur die Kräuter in der Küche verwenden im Frühling, sondern auch manche Blätter von Bäumen. Und das ist gleich unser nächstes Thema. Das Kirchschlager-Gitarrentrio. Es ist der 22. April. Wir sind mitten im Frühling, eine wunderbare Zeit. Auch wenn es jetzt die letzten Tage noch ein bisschen frisch war, ein bisschen kühl. Aber jetzt kommt die Wärme und es explodiert förmlich in der Natur. In den Gärten, auf den Wiesen und auch bei den Bäumen. Gerade haben wir ja die Obstblüte. Und wir hoffen natürlich, dass die Nachtfröste mild ausfallen und die Obstblüte keinen Schaden nimmt. Um die Bäume geht's jetzt auch bei uns. Man kann nämlich im Frühling noch mehr sammeln. Zum Beispiel auch die Blätter von Bäumen, Astrid. Von welchen Baumarten kann man denn die Blätter verwenden?
Ja, eigentlich von alle Bäume, so sie nicht sehr, sehr bitter sind. Wie zum Beispiel die Walnuss, die ist einfach zu bitter, die schmeckt nicht. Aber und der Baum nicht giftig ist, das kommt auch dazu. Wir haben ein paar Giftbäume, zum Beispiel der Ilex, der ist so stachelig, darf man nicht essen. Oder wir hätten noch die Eibe, die darf man nicht essen als Giftbaum. Aber sonst kann man eigentlich alles essen. Und die Leute haben auch früher die Baumblätter viel gegessen, für Mensch und für Tier. Dass die für Tiere viel verwendet werden, worden sind, die sieht man heute noch auf die Eimer. Da sind nämlich sehr, sehr oft Eschen und die sind geschneitelt. Das heißt, die sind zusammengestutzt. Die schauen eigentlich ein bisschen aus wie Korbweiden, so dass man es eben nehmen kann in der Höhe. Und das wird seit Jahrzehnten nicht mehr gemacht und deswegen treiben die auf einmal hinaus, aber dieser Stumpf ist immer noch da. Und die Eschenblätter sind tatsächlich sehr, sehr interessant. Ein gutes Viehfutter im Sommer und heilkundlich werden die auch verwendet zum Senken von Cholesterinwerten und von Blutfettwerten. Sehr, sehr interessant. Bei Arteriosklerose verwendet man die als Heilmittel und jetzt schmeckt es auch noch ein bisschen gut. Also ein bisschen gut deshalb, weil einen Tee sollte man nicht draus machen. Das hat einen leichten Anklang von Olivenöl. Die Esche gehört nämlich zu den Ölbaumgewächsen, also ist nahe verwandt mit der Olive. Aber wenn man zum Beispiel einen Pizzateig auf einem Backblech ausbreitet, eine Creme fraiche drauf tut und dann ein bisschen Salz, Pfeffer, Eschenblätter drauf und ein bisschen Apfelspalten und Camemberscheiben. Das hat einen richtig guten, feinen Geschmack und es gibt zwar diese Olivenöl-Nuance, aber mit frisch. Ganz was Zartes, Frisches. Und wenn man es heilkundlich nehmen will, also wie gesagt, ein Tee, wer das Hardcore mag, der trinkt einen Tee, muss ich jetzt nicht unbedingt haben, aber so ein bisschen als Frühjahrskur. Man könnte so ein, zwei Handvoll junge Eschenblätter in einem Roséwein ansetzen. Die tut man eine Woche lang durchziehen lassen und dann abseihen und dann pur oder mit Mineralwasser als Stammballweise am Tag als Kurtrinker. Schmeckt also richtig, richtig gut. Die Blätter von den Bäumen haben einen eigenen Geschmack tatsächlich immer und der ist eben je nach Baumart verschieden.
Ah, das ist interessant. Welche Baumarten sind denn so brauchbar oder genießbar für die Wildkräuterküche?
Also ich mag am liebsten die Blätter von der Rotbuche. Die schmecken so ein bisschen säuerlich. Ich finde, wie ein frischer Salat. Und wenn es alt sind und hart sind, geht es nicht mehr. Aber solange es nur weich sind, das ist richtig gut. Man kann sich den frischesten Salat nehmen. Ahorn und Esche, die haben säuerlich auch ein bisschen, aber zartbitter noch dazu. Und der Esche und die Esche eben mit einem leichten Olivenaroma. Eine Birke, die ist eher harzig oder nussig dann vielleicht. Und interessant sind auch Pappelblätter, die haben ein bisschen einen pfeffrigen Geschmack dazu. Also die haben richtig eine scharfe Würznote. Ganz, ganz gut. Ein Eichenblatt, das ist eher so ein bisschen streng, mag ich jetzt nicht so gern. Wer gerne bitter isst, der mag das gern. Mein Mann findet, dass Eichenblätter im Salat sehr, sehr gut sind, die Jungen. Allerdings, der mag auch ein Barrique-Wein. Den, wo es Mignon kunst. Also, wer es mag. Richtig gut sind so Kirsch- und Pflaumenbaumblätter. Das ist eher ein bisschen blumig, frisch. Ein Birnbaumblatt schmeckt auch ganz, ganz gut. Und was interessant ist, das sind Ebereschenblätter. Die haben nämlich ein bisserle Blausäure drin. Und deswegen haben die so ein Bittermandelaroma. Also ein bisschen ein Marzipanaroma. Das ist richtig fein, herbe Würzung dazu. Also schmeckt ganz gut und ich nehme das als Gewürz dann dazu. Mhm. Das schmeckt sehr, sehr fein. Aber wichtig ist, dass die ganz jung sein müssen und es gibt es eben nur für ganz kurze Zeit, jetzt im Frühling. Und das macht es natürlich umso wertvoller, weil die sind nicht beliebig verfügbar. Man kann es auch nicht haltbar machen. Man kann vielleicht ein Pesto draus machen, jetzt aus Lindenblätter zum Beispiel. Lindenblätterpesto schmeckt also ganz weich und angenehm. Man kann die Lindenblätter jetzt noch als Umschlag für so ein Fingerfood nehmen, so wie man es von Weinblätter kennt, ein bisschen um einen Reis rum da, schmeckt ausgesprochen gut. Oder man direkt ein Linden-Sandwich, also auf ein saftiges Roggenbrot, dann das dünn schneiden und dann einfach die Lindenblätter auf Salz und Butter, richtig, richtig gut. Aber das gibt's nur jetzt, kann man nicht haltbar machen. Und was man auch lustiges machen kann, den Feldahorn zum Beispiel, da kann man den kann man haltbar machen. Da kann man nämlich die Blätter einmachen wie ein Sauerkraut. Die kann man fermentieren, also klar schneiden und dann darf man ein bisschen Buttermilch dazu, um das in Gang zu setzen, die Fermentierung. Und den kann man haltbar machen, dass man ein Kraut davon hat. Das war früher auch tatsächlich ganz, ganz wichtig, weil es heißt immer, der Mai bringt die Blüten, aber nicht das Essen. Es gibt ja jetzt noch nichts zum Essen. Man muss immer noch von den Vorräten leben. Genau. Und dass man da ein Kraut machen kann, das tatsächlich auch noch Vitamin C dann drin hat, das ist ganz, ganz wichtig. Also da der Ahorn, eine feine Pflanze.
Das ist immer wieder hochinteressant, wenn man mal darüber nachdenkt, wie die Menschen in früheren Jahrhunderten in Zeiten, in denen es noch keine Lebensmittelgeschäfte gegeben hat und auch keine Supermärkte, die ja Selbstversorger waren oft auf den Höfen. Die Ernte war im Herbst abgeschlossen und dann hat der Vorrat reichen müssen bis zum Sommer. Denn ab wann gibt es denn was zum Essen? Du sagst jetzt, wenn die Blätter rauskommen, geht es erst los.
Deswegen war das so wichtig, diese Blätter. Mhm. In der Zeit im Mai gibt es eigentlich kaum was frisch zum Essen. Die Pflanzen kommen dann erst wieder, Gmirs kommt erst wieder, das erste Gmirs, Gemüseernte so ab Mai, Juni vielleicht. Aber das Kraut muss halten, das Blaukraut muss halten und das erste Korn, das gibt es erst wieder, das erste Mehl im Juli dann. Wenn du irgendwo früh ernten kannst, dann vielleicht nur im Juni mit Glück. Ich habe es jetzt gesehen, am Mittelmeerraum, da kommen die schon raus, da kann man dann im Juni das erste Mehl haben, aber das Mehl muss bis zum Sommer halten. Mhm. Und das vergisst man eigentlich oft, gell, wenn man in den Laden geht.
Wie lang die Zeit war, in der man nichts ernten konnte und wie kurz die Zeit ist, wo man komprimiert alles in die Vorratsspeicher bringen muss.
Und deshalb ist der Erntedank natürlich so ein wichtiges Fest, wo man sich's gut gehen lässt und na, wo man einfach essen kann, was man mag, weil da ist noch im Überfluss eigentlich alles da. Mhm. Und das Feinste, jetzt gerade, weil es gerade so schön austrieben ist, ich bin gestern voller Staunen vor unserer Buche gestanden, die Buchenblätter, die da sind. Und da ist egal, ob man eine Hainbuche hat, die eigentlich zu den Birkengewächse gehört, gell, wie wir wissen, oder eine Rotbuche, eine Waldbuche. Diese feinen Blätter, die schmecken so gut nach Salat, die kann man wirklich nehmen und einfach ernten ein paar. Und
die gehen jetzt ganz frisch raus,
jetzt in den Tagen. Ganz Tag, frisch.
Und also da sind sie noch ganz hellgrün.
Sind sie noch ganz hellgrün, also unbedingt verwenden und uns dann eine Mail schreiben, wie es als Salat geschmeckt haben, einfach mit ein bisschen Salz, Pfeffer, Essig und Öl, vielleicht noch ein bisschen Petersilie drauf oder ein Giersch. Und dann ist es eine geschmackige Sache.
Wir schauen jetzt nur auf die Spezialitäten dieser Zeit jetzt, Mitte, Ende April, auf die sogenannten Wettersingularitäten. Liebe Astrid?
Das ist immer die Jahreszeit, auf die ich mich besonders freue, weil das ist nämlich dann der Mitfrühling. Und das heißt, es ist warm und trocken, wobei nach dem Mitfrühling aber, da kommt etwas, da kommt nämlich dann die Schlehenblüte. Und man sieht, die fangen jetzt langsam zum Blühen an, die Schlehen. Und je eher heißt's im April der Schlehdorn blüht, je früher der Bauer zur Ernte zieht. Aber wenn die Schlehen dann blühen, dann kommen nämlich die Eisheiligen. Und je früher die blühen, umso früher ist die Getreideernte. Und viele Schlehenfrüchte, auf die folgt ein strenger Winter. Also es ist ganz interessant. Es ist auch angesagt, es wird nächste Woche wahrscheinlich nochmal kalt werden. Und das besagen unsere Schlehen. Aber bis dahin können wir
die arme Obstbäume.
Die Eisheiligen kommen eben dann tatsächlich immer zur Schlehenblüte. Mhm. Danach kommt immer noch, die wissen genau, das ist mich interessant. Ja. Die Schlehen wissen, wann sie blühen müssen, immer bevor es nochmal kalt wird. Und das ist eben von Jahr zu Jahr verschieden. Und ja, je eher,
interessant. Umso. Also die Schlehe ist quasi auch ein bisschen eine Zeigerpflanze fürs Wetter.
Genau, das ist eine dieser phänologischen Zeigerpflanzen. Da weiß man, dass der Mitfrühling einsetzt damit. Und dass danach, mit der Schlehenblüte, kommen dann die Eisheiligen. Kann man sich ziemlich drauf einrichten. Und was man jetzt aber machen kann, man kann dort von den Schlehen die Blüten pflücken, 4 so Handvoll Schlehenblüten. Und von der Traubenkirsche, das ist auch ein Rosengewächsbaum, der jetzt dann gleich blüht, die in einem Zwetschgenschnaps mit ein bisschen Kandis aussetzen und an einem warmen, dunklen Ort durchziehen lassen, hat auch so ein leichtes Marzipanaroma, weil nämlich ein bisschen Blausäure drin ist, Bittermandelaroma. Mhm. Deswegen nicht allzu viel pur essen, sondern nur ein bisschen ansetzen und das schmeckt dann richtig, richtig gut.
Sehr interessant. Jetzt schauen wir mal kurz auf die Uhr. Es ist 11.49 Uhr, gleich 10 Minuten vor 12. Und so langsam kämen wir schon wieder zum Ende von unserer hochinteressanten Sendung, liebe Astrid. Aber es gibt wieder eine neue. Und zwar am 7. Mai.
Am 7. Mai. Und da werden wir Gummistiefel anziehen müssen, weil da gehen wir dann durch die Bayerischen Moore. Und das sind Landschaften, da bin ich immer ganz hin und weg. Ich bin ja so ein Sumpfanzeiger, sagt mein Mann immer, weil wenn man mit mir unterwegs ist, ich finde immer einen Sumpf. Und den werden wir bestimmt auch finden.
Da freue ich mich drauf. Liebe Astrid, vielen Dank. Mach's gut. Und
Dankeschön
und bis Servus. Bis zum 7. Mai. Servus. 11.50 Uhr, 10 Minuten vor 12 Uhr, das war die Sendung Habe die Ehre. Ich bedanke mich jetzt bei Ihnen fürs Dabeisein. Vielen Dank für Ihr Interesse. Nach 12 Uhr, nach den 12 Uhr Nachrichten, geht es weiter mit den aktuellen Themen aus Bayern und meinem Kollegen Tom Fiebig. Ich wünsche Ihnen ganz viel Freude dabei. Machen Sie es recht gut. Einen schönen Frühlingstag. Servus, Adi und für Gott beinand.